Die Schriftlesung ist heute aus dem zweiten Brief an Timotheus, und zwar aus dem ersten Kapitel, die Verse 7 bis 10. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Haltet weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Er hat uns gerettet und hat uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben ja in unserer Gemeinde einige Hauskreise, also solche Bibelgesprächskreise, wo wir uns mit kleinen Gruppen in den Häusern treffen. Und da ist es in den meisten Kreisen, so auch auf jeden Fall bei dem Kreis, der sich bei uns trifft, üblich, dass wir am Anfang uns austauschen über das, was alles so war, gerade in den vergangenen zwei Wochen, wie es uns gerade geht. Und einmal vor ein paar Wochen, da war es so, da kam auf einmal ganz viel. Gleich drei konnten erzählen von wirklich schwierigen Situationen und belastenden Situationen am Arbeitsplatz. In einem Fall sogar wirklich ein kaum zu lösender Beziehungskonflikt. Da wurde erzählt von einer schweren Krankheitssituation im Freundeskreis und von einem wirklich tragischen Todesfall im Familienumfeld. Und als wir da so nacheinander erzählten, dachte ich, oh, das zieht einen so ein bisschen runter, ne, wenn man so eins nach dem anderen hört. Und doch war es dann, dass wir es so gesagt haben und dann zusammen gebetet haben, dass ich merkte, es war gut. Es war gut, dass wir es ausgesprochen haben und gut, dass wir es im Gebet vor Gott bringen konnten und dann über ein ermutigendes Bibelwort miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben heute gerade dem Max auch so ein Bibelwort mit auf den Weg gegeben. Und da geht es um das Behüten. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Jetzt darf man dieses Wort nicht missverstehen. Natürlich als Eltern, da fänden wir es am schönsten, wenn wir unsere Kinder vor allem Schwierigen, Bösen, Traurigen bewahren könnten. Dass ihnen gar nichts irgendwie geschieht. Aber ehrlich gesagt, zum einen wissen wir, glaube ich, alle, dass das völlig unrealistisch ist. In jedem Leben gibt es Schwieriges und Trauriges. Und zum anderen, ich glaube, das ist auch uns allen bewusst, dass das nicht nur zum Leben dazugehört, sondern dass nicht wenige dieser Erfahrungen auch sehr wichtig sind für uns. Wir lernen und reifen daran. Und wir können auch lernen, darum habe ich dieses Hauskreisbeispiel erzählt, dass wir einander beistehen können und dass Gott uns beisteht daran. Das heißt, dass dieses Behüten Gottes oft nicht darin besteht, uns vor Unschönem zu bewahren, sondern dass er uns eben Kraft geben will durch die Gemeinschaft, in der Familie, in der Gemeinde, wie auch immer, durch sein Wort, im Gebet, durch seinen Geist, uns Kraft zu geben. Und das ist die Situation bei Timotheus. Timotheus ist einer, der schon wohl als Kind fast oder Jugendlicher den Glauben gefunden hat in seiner Familie. Und dann durch Paulus. Und als Paulus in seine Gemeinde kam, hat er in ihm das entdeckt noch mehr, was schon von der Familie her da war. Und dann nimmt er ihn noch als wirklich gerade noch Jugendlicher sogar, nimmt er ihn mit auf seine zweite Missionsreise als Helfer und prägt ihn. und prägt ihn so und hält von ihm so viel, dass er ihn immer wieder zu anderen Gemeinden auch schickt. Wir wissen das aus den Grußlisten, wenn wir bei manchen, beim Korintherbrief zum Beispiel und so, wo er überall auch von Paulus hingeschickt war in Gemeinden. Oder aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass er eine Zeit lang in Ephesus gewirkt hat. Immer, und anscheinend schickt ihn Paulus gerade in die Gemeinden, wo es Schwierigkeiten gab. Und das war nicht wenig. Und er hat also früh Verantwortung übernommen. Aber aus diesen Briefen an die Gemeinden und auch aus den beiden Briefen an Timotheus selbst wissen wir, dass das nicht leicht war und dass da wirklich heftige Schwierigkeiten waren. Da gab es Streit, da gab es Parteiungen. Ne, wer hält da irgendwie zu wem? Da gab es Irrlehre in den Gemeinden. Auch der Paulus wurde sehr in seiner Autorität angefragt. Und man kann sich gut vorstellen, der Timotheus, der ja in seinem Auftrag da kam, dass der genauso kritisch angefragt wurde. Ne? Wir wissen doch eigentlich, wie das manchmal so in solchen Gruppen geht. Und Gemeinde ist da manchmal nicht so viel anders, ne? Wenn da einer von außen kommt. Was willst du denn? Ne? Und vor allem, wenn noch jemand kommt, der so jung ist. Ne? Mach du erstmal die Erfahrung, die wir gemacht haben. So, ne? Also man kann sich das schon ganz gut ausmalen, was da teilweise abging. Und dass der Timotheus da echt keinen leichten Stand hatte. Dass es manchmal er ganz schön verzagt und frustriert war. In diesem Brief am Anfang ist sogar von seinen Tränen die Rede. Da muss er Paulus wahrscheinlich sein Leid geklagt haben. Wie reagiert der Paulus jetzt auf das? Was antwortet Paulus ihm? Er geht interessanterweise an dieser Stelle nicht weiter auf die Umstände ein, auf die schwierigen. Er stimmt nicht in das Klagelied ein. Ach ja, du hast es ja wirklich schwer und die sind ja wirklich alle so doof zu dir und all das. Macht er nicht. Könnte er mit ein bisschen netteren Worten, biblischen Worten so, ne, sagen, ein bisschen frommer klingend, aber all das macht er überhaupt nicht. Sondern er stimmt ein Hoffnungslied an. Er stimmt ein Hoffnungslied an. Er zeigt ihm, was in solchen herausfordernden Situationen, was da wirklich zählt. Und es beginnt hier in diesem Abschnitt, und für mich gehört der 7. Vers tatsächlich noch in diesen Abschnitt mit rein. Das ist wie ein Paukenschlag, ne, bei so einem Lied. Mit so einem Satz. Ne? Und das ist wirklich, ich finde es einer der stärksten Sätze der Bibel überhaupt. Ich sage es mal im Lutherdeutsch. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Punkt. Ja, Gott hat ihn uns gegeben, diesen Geist. Wir haben ihn, du, Timotheus, hast ihn, du hast ihn und du hast ihn. Im Glauben habt ihr diesen Geist, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was für ein Ermutigungswort. Und das wollen Bibelverse sein, Bibelworte, die wir Menschen, Kindern bei der Taufe zusprechen, die wir euch Konfirmanden bei der Konfirmation zusprechen. Ja? So ein Ermutigungswort fürs Leben. Ja? Oder in anderen Situationen. Und dies finde ich ein wirklich starkes Wort. Und ich glaube, wir können sagen, ne, Gott selbst, Gottes Geist spricht durch diese starken Worte. Was sagt er uns? Was sagt Paulus uns und was sagt uns Gott durch seine Worte? Er sagt, nein, du musst nicht verzagen, sondern Gottes Geist ist mit dir und er gibt dir Kraft. Kraft durchzuhalten, Kraft auch mit Widerständen zurechtzukommen. Und darum müssen wir keine Angst haben vor solchen Situationen, sondern sie sind manchmal sogar gut, weil wir darin entdecken, wie Gottes Geist uns trägt und stärkt. Und das ist nicht eine Zusage nur für den Timotheus, es gilt bis heute. Als ich gestern, und das will ich noch mit zweiten Einschub machen, als ich gestern diese Predigt schrieb, klingelte auf einmal das Telefon. Und ein junger Mann war dran. Ich darf das zumindest angedeutet erzählen, weil er nicht hier irgendwo wohnt. Insofern glaube ich, dass keiner ihn kennt. Der bei einer Operation assistiert hat, Funktion ist jetzt egal, bei der jemand ums Leben gekommen ist. Und er hatte meine Nummer gekriegt durch die Notfallseelsorge. Und rief mich an. Und er kommt damit nicht klar. Er ist völlig konfus. Er, am Telefon war schon so. Ne, es schwimmt ihm alles weg. Kommt damit nicht klar, mit dieser Situation. Da sozusagen beigestanden zu haben und zu sehen, wie da jemand vor seinen Augen stirbt. Und er kann nichts tun. Und sieht, wie der Verantwortliche damit nur so cool umgeht. Und das hat ihn noch mehr aus dem ja, wie soll man sagen, aus dem Boot geworfen, wie nennt man das, umgehauen. Und da haben wir geredet und es war deutlich im Laufe des Gesprächs, mit Glauben hatte der nicht viel am Hut. Aber doch war deutlich, dass im Gespräch etwas hineinkam. Ja. Dass er klarer wurde, wirklich sichtbar stärker wurde. Und am Ende durfte ich sogar für ihn beten. Ob jetzt mehr aus Höflichkeit mir gegenüber, weiß ich nicht. Ist egal, aber es war möglich. Ja. Das passiert. Ja. In welchen Situationen auch immer, Gott ist ein Geist der Kraft. Und er ist ein Geist der Liebe, der uns hilft. Bei Anfeindungen und anderen Hässlichkeiten, die wir so erleben, der uns hilft, dass wir eben nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, sondern trotzdem in seiner Liebe zu bleiben. Und es ist ein Geist der Besonnenheit, der uns hilft, und darum habe ich jetzt dieses zweite Beispiel erzählt, der uns hilft, in solchen Situationen nicht in Panik zu geraten, wenn uns alle Fälle davon schwimmen, sondern wirklich besonnen zu bleiben. Im Grunde können wir sagen, cool zu bleiben. Ne? Natürlich gibt es schlimme Situationen, die wir auch erleben. Aber zu sagen, wir können uns besinnen auf das, was ist jetzt gut. Und wir können ja, abwägen, was ist jetzt zu tun. Und wir können einander helfen, so wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Konkreter heißt das hier für den Timotheus, er muss keine Angst haben, zu der Botschaft zu stehen, für die er angetreten ist. Und interessant ist, dass Paulus hier fast so sich selbst zitiert aus dem Römerbrief. Diese berühmte Stelle, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes. Und hier sagt es dem Timotheus zu, ja, du musst dich nicht schämen dafür. Steh zu dem, was du glaubst. Ja. Und das ist faszinierend zu erleben, wie das auch das bis heute gilt. Dass Menschen in Ländern, wo sie wirklich Verfolgung erleben, wie Menschen den Mut haben, wirklich für ihren Glauben einzustehen. Wir hören dazu ganz am Ende noch was. Das ist die erste Strophe, dieses Wort. Und konkret heißt das für Timotheus auch im Leid daran festzuhalten, weil für ihn auch das Zweite gilt, auf Christus zu schauen, auf das, was Christus getan hat für ihn, sein Leiden und auf die eigene Berufung zu schauen, gerade im Leid, in schweren Situationen. Weil wir wissen können, er selbst, Christus, ist auf diesem Weg gegangen und er hat uns auf diesen Weg gerufen. Bei Berufung denkt vielleicht mancher mehr so an Missionare oder andere, die irgendwie zu einer besonderen Aufgabe berufen sind. Aber nein, so verstehe ich das Neue Testament und gerade den Paulus, wo er von Berufung spricht, da meint er uns alle. Da, dass wir im Glauben, da wo wir den Glauben angenommen haben, dass es eben gleichzeitig der Ruf Gottes ist, in dieser Welt diesen Glauben zu leben. Ja, dass wir dazu alle im Glauben berufen sind. Und da hilft eben gerade in Krisensituationen, sich zu erinnern, wie denn der Glaube begonnen hat. Gerade wenn wir tatsächlich eben so wie der Max jetzt als Kind da hineingekommen sind. Ja. Und meine Konfirmanden wissen es, dass mein Konfirmandenunterricht eigentlich darauf abzielt zu sagen, es geht darum, eure eigene Position zu finden. Ja, es geht darum, dass ihr sozusagen euch damit auseinandersetzt. Warum? Damit ihr sozusagen euren eigenen Glauben findet. Und das schließt eben kritische Fragen gerade ein. Ja? Bis hin zu der Möglichkeit, dass Menschen eben auch sagen, nein, das ist nichts für mich. Auch das habe ich auch in diesem Jahr wieder erlebt. Aber das ist schade im Einzelfall, aber im Grunde die Konsequenz, wenn wir es wirklich ernst meinen. Ja. Und da ist es gut, wenn wir uns gerade in Krisenzeiten daran festmachen, wie bei uns Glaube begonnen hat. Ja? Wie dieser Berufung begonnen hat. Der Ruf, wo wir ihn gehört haben und wie. Vielleicht war es tatsächlich bei manchen eine Predigt. Aber in den häufigsten Fällen sind es Menschen, die uns das vermitteln. Und so auch hier bei Timotheus. Ein paar Verse vorher wird er daran erinnert, dass dieser Glaube bei ihm begonnen hat durch seine Mutter und seine Großmutter. Und Paulus kennt sogar deren Namen. Das finde ich total faszinierend, der nun wirklich hunderte von Kontakten hatte. Aber bei dem Timotheus weiß er den Namen seiner Mutter und seiner Großmutter, die in ihm dieses gelegt haben. Und daran merkt man, wie wichtig das für Paulus ist. Ja? Ein Hoch auf die Großmütter. Ja. Ich glaube, das können alle Eltern können davon ein Lied singen, wie gut es ist, wenn Großmütter und Großväter sozusagen ihnen zur Seite stehen und tatsächlich Zeit haben. Aber gerade auch für den Glauben. Ja? Ich habe es gerade in dieser Woche wieder gehört, was ein Gebet einer Großmutter bewirken kann. Ja? Und ich darf es auch selbst sagen, ich stände hier nicht, wenn es nicht meinen Großvater gegeben hätte. Ja, das ist so. Ja? Der, als ich als Kind oft in Sommerferien da war, wirklich nicht nur ich Spaß hatte, mit ihm da auf dem Feld zu sein und bei den Tieren im Stall, sondern der sich abends ans Bett gesetzt hat und mir über sein Leben und seinen Glauben gesprochen hat. Ja? Und da etwas hineingelegt hat in mich, was da sicherlich durch viele Wege hindurch noch geführt hat, aber da ist etwas geprägt worden fürs Leben. Ja, wie wichtig sind Eltern und Großeltern für unseren Glauben? Ne, dass auch wenn Kinder dann irgendwann ihre eigenen Gedanken haben, das ist ja auch gut so, aber da kann etwas gelegt werden. Und von manchen weiß ich im Raum, dass es ähnlich war. Und das können aber auch ganz andere Menschen sein. Es gibt so viele geistliche Väter und Mütter. Darum gibt es Taufpaten, die eben diese Rolle mithaben. Aber auch andere Menschen, die für anderen diese Rolle gespielt haben, sie im Glauben zu begleiten. Darum ist mir so wichtig, dass wir in jedem Gottesdienst hier Kindergottesdienst haben. Ja? Und ich bin so dankbar für jeden, und es sind immer zu wenig eigentlich, die da bereit sind zu sagen, ich investiere mich in die nächste Generation. Ja? Das ist so wichtig. Und ich bin so dankbar, dass wir eine so starke Jugendarbeit haben. Ja? Und dass es eben manchmal nur Jugendliche sind, die nur ein bisschen älter sind als die Jugendlichen, die aber etwas vermitteln und weitergeben können von dem, was ihnen wichtig geworden ist. Es braucht Menschen, die mit ihrer ganzen Existenz für diesen Glauben einstehen. Und hinter all dem steht Gott, der in seiner Gnade Menschen auf diesen Glaubensweg ruft. Und dabei, das darf uns bewusst sein, haben die Rufenden, die da aktiv sind, sie haben auch ihre Fehler und Schwächen, keine Frage, wie jeder von uns. Manchmal kleine und manchmal größere Macken. Das ist nicht der Punkt, denn letztlich ist es Christus, der ruft. Es ist Christus, der jeden von uns, der bereit ist, sich gebrauchen zu lassen, gebrauchen will, um andere auf diesem Weg zu rufen und zu begleiten. Mit Fehlern und Schwächen. Er ruft uns manchmal auf einen nicht sehr leichten Weg, aber er ist ihn selbst gegangen. Und darum ist das dritte, die quasi dritte Strophe, der Blick auf Christus. Damit habe ich eben schon begonnen. Den Blick auf den Christus, der selbst ins Leiden geht, den Weg ans Kreuz geht. Aber es ist eben auch der Weg, der da nicht endet am Kreuz, sondern im Tod nicht endet, sondern nach Karfreitag kommt Ostern. Sondern es ist der Weg, der zur Auferstehung führt. Und darum gilt dieser letzte Satz. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Ja. Das ist der Sinn von Ostern. Er tut das nicht, weil er irgendein Schauwunder machen will, sondern weil er damit das deutlich macht, dass bei allen Erfahrungen, die wir machen in dieser Welt, von Krankheit und Leid, von Trauer und Tod, dass all das nicht das letzte Wort hat. Das ist unsere Hoffnung, dass das Leben das letzte Wort hat. Das unvergängliche Leben, das Leben, was in Ewigkeit führt. Ja? Und das geistliche Leben soll mit Taufe und Glaube beginnen. Ja? Und es endet eben nicht am Sarg, sondern wir haben diese Hoffnung, dass danach wir ganz im Schauen leben an dem, was wir geglaubt haben. Und das ist eben nicht einfach nur eine Vertröstung auf ein Irgendwann mal, sondern diese Ewigkeit, diese Hoffnung will uns jetzt und hier prägen. Und das war meine Erfahrung gestern Abend, die ich erzählte in diesem Gespräch, dass da auf einmal etwas reinkam von einer anderen Hoffnung. Übrigens unabhängig davon, ob dieser junge Mann das glauben kann oder nicht. Aber es war im Raum. Spürbar. Ja? Ewigkeit, diese Hoffnung darauf, sie prägt unser Leben. Und Detlef möchte, der zu seinen Kindern ist, erzählt heute die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Ja? Das ist nicht nur eine schöne Kindergeschichte, sondern es ist eine unglaublich brutale Geschichte. Eine Geschichte von Todesgefahr. Aber er möchte ein Beispiel erzählen, das will er mit den Kindern und mit uns teilen, was es von einer Lebensgeschichte, was es heißt für ein Leben in einer, ja, in einer vielfältig schwierigen Situation. Ich freue mich, gleich ihm das Wort geben zu können. Darum mache ich hier einen Punkt. Aber zunächst wollen wir ein Lied singen. Dem, was uns Kraft raubt, entgegenstellt. Er ist da und er lebt. Und er hat das letzte Wort. Und im Angesicht dieses Wortes der Ewigkeit muss alles andere seinen Schrecken verlieren. Und darum gilt es. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinem Weg. Das ist die Zusage, die für Max gilt. Das ist die Zusage, er führt uns auf unserem Weg. Bis in Ewigkeit. Lass uns das hören und dann